Okay, also diese Folge ist jetzt auch explicit.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Martina.
Hallo Fabienne.
Hallo ihr alle da draußen.
Hello. Sag mal, Fabienne, bist du etwa die Fabienne, die Co-Host eines preisgekrönten Podcasts ist?
It is I.
Juhu.
Ich bin's. Yay, we won.
Ja, wir haben für alle, die es nicht im Internet verfolgt haben, die das Internet nicht regelmäßig lesen, den Buchblog Award dieses Jahr in der Kategorie Newcomer gewonnen. Yes.
Ding, 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 ding. Danke nochmal an alle, die in der quasi Vorauswahl für uns abgestimmt haben. Ich glaube, da waren wir schon so voll so, hä, wir haben das geschafft. Wir dachten, dass unsere Freundinnen und Freunde und Familie für uns abstimmen. Das war schon so krass.
Ja, genau. Aber wir freuen uns sehr über die Zustimmung und über die Preise und über alles. Stimmt's?
Ja, love, 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 love.
Und machen jetzt auch direkt mit frischem Elan weiter.
Ja, und haben uns auch schon was Neues überlegt. Naja, das hatten wir eigentlich schon länger geplant. Aber das hat jetzt nochmal so den letzten Kick gegeben, dass wir das jetzt einfach durchziehen, nämlich mal was zu dritt machen und nicht zu zweit.
Nur
uns hier so, weil wir uns ja schon ein bisschen langweilen miteinander. Nein, Schatz.
Hey.
Nein, ich meine eher so, ich habe dann so gedacht, so, naja, ich kenne schon meine Sprüche. Nee, du hast immer schon meine Sprüche gekannt, so von wegen, du sagst jetzt sicher wieder, ich brauche das nicht. Naja, ja. Egal, laber, laber. Ja, und deswegen haben wir uns für die heutige Sitzung jemanden eingeladen, den ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr uns schon länger abonniert habt, und zwar... Gitte, meine liebe Freundin, ist heute wieder dabei und war bereit für uns, ihre Japan-Brille aufzusetzen, nachdem sie bei der, glaube ich, 6. Folge war das, schon die Korea-Brille aufgesetzt hatte für Hankan, die Vegetarierin. Schön, dass du wieder da bist.
Welcome back.
Danke für die Einladung. Voll cool, wieder hier zu sein und herzlichen Glückwunsch zum Podcastpreis.
Aber Fabienne, was lesen wir? Was besprechen wir denn heute überhaupt? Sag doch mal.
Also, wir lesen oder wir haben für heute gelesen und sprechen heute über ein Buch, das zumindest so in meinem Umkreis so ein bisschen in aller Munde ist gerade. Und zwar das Buch Brüste und Eier. Der japanischen Autorin Mieko Kawakami, auf Japanisch Chichito Ran, 2020 auch erschienen, glaube ich, beziehungsweise ich sage gleich nochmal was zur Entstehungsgeschichte, aber jedenfalls ins Deutsche übersetzt, jetzt erst 2020 bei Dumont erschienen und von Katja Busson aus dem Japanischen übertragen. Ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen in aller Munde, weil es gilt so ein bisschen als so ein feministischer Roman oder zumindest in meinem Umkreis wird es vor allen Dingen deswegen gefeiert. Also das Buch basiert auf einer Novelle mit dem gleichnamigen Titel Brüste und Eier, die Autorin schon 2007 geschrieben hat, beziehungsweise 2007 hat sie dafür einen sehr prestigiösen Preis, wenn ich das richtig verstehe, bekommen in Japan, nämlich den Agutagawa-Preis. Und ich finde es ganz interessant, weil ich habe das irgendwo nachgelesen, dass dieser erste Teil des Buches, also der eben Brüste und Eier ursprünglich war, dass sie den ursprünglich in Blogform verfasst hat. Also, dass sie zuerst einen Blog geschrieben hat, das dann quasi in eine Novelle oder als so ein Buch veröffentlicht hat. Dafür hat sie dann diesen Preis bekommen. Und sie hat dann das, was der erste Teil des Buches ist, noch einen zweiten Teil geschrieben. Und dadurch ist es dann quasi jetzt so dieser Roman geworden. Ein Roman, der eben zwei Teile hat. Kurz gesagt, der Roman heißt Brüste und Eier, basiert auf der gleichnamigen Novelle, die in diesem Roman jetzt den ersten Teil einnimmt, der eben im Sommer 2008 spielt.
Der Brüste-Teil.
Ja, genau. Und der zweite Teil, der Eierteil, spielt im Zeitraum von Sommer 2006 bis 2019. Worum geht's? Ganz kurz erzählt, also die Protagonistin und Ich-Erzählerin dieses Buches heißt Natsuko Natsume, ist zum Zeitpunkt 2008 30 Jahre alt und lebt als, ja, so ein bisschen prekäre Schriftstellerinnen-Existenz in Tokio und kriegt Besuch von ihrer 9 Jahre älteren Schwester Makiko und deren 12 Jahre alter Tochter Midoriko. Und die besuchen die für 3 Tage in Tokio, die leben eigentlich in Osaka. Und der Aufhänger, warum das halt auch Brüste und Eier heißt, ist, dass Makiko, die ältere Schwester eben der Ich-Erzählerin, sich eine Brust-OP machen lassen will. Und vor allen Dingen, also sie will einerseits ihre Schwester besuchen, aber sie will sich dann eben auch in Schönheitskliniken oder in chirurgischen Kliniken in Tokio über diese Schönheits-OP informieren. Und was man vielleicht auch noch wissen müsste da zu diesem ersten Teil, dass eben Midoriko, die 12 Jahre alte Tochter, nicht mit ihrer Mutter spricht, sondern nur schriftlich kommuniziert. Die hat zu dem Zeitpunkt, wo dieser Besuch stattfindet, so nach seit einem halben Jahr aufgehört, mit ihrer Mutter zu sprechen. Das ist so der erste Teil. Und der zweite Teil, also wie gesagt, das sind ja dann 8 Jahre dazwischen. Und in der Zwischenzeit ist Natsume eine, ja doch relativ, also so, sie ist so ein literarischer Erfolg geglückt. Sie hat einen Erzählband veröffentlicht, der für den sie einen Preis bekommen hat und der dann relativ breit, der so ein Bestseller war. Sie schreibt an einem Roman. Irgendwie nicht so ganz erfolgreich. Man weiß nicht so genau, warum. Und in diesem zweiten Teil werden auch nochmal so andere Figuren eingeführt. Und so der Haupthandlung in diesem zweiten Teil ist eigentlich, dass Natsuko gerne ein Kind möchte. Und aber, wie wir dann in diesem zweiten Teil erfahren, asexuell ist oder sich als asexuell bezeichnet und eben ein Kind ohne, also mit so einem Samenspender haben möchte. Und das ist eigentlich so der Hauptplot, würde ich mal sagen, in diesem zweiten Teil. Und wir können ja dann vielleicht nochmal in die genauen Details reingehen, aber am Ende dieses zweiten Teils hat sie dann sowohl ein Kind als auch ihren Roman fertig geschrieben.
Ich wollte nur kurz eine Zwischenfrage stellen, weil ich das ja auf Englisch gelesen habe und nicht auf Deutsch, weil du jetzt gesagt hast, sie bezeichnet sich als asexuell. Ist das so in eurem Roman, in eurer deutschen Übersetzung?
Ja.
Also wird dieses Wort verwendet?
Ja.
Nee, wird nicht. Mm-mm.
Doch.
Nee, bei uns, also. Nee, bei mir nämlich nicht.
Also auf Seite so und so. Ich such's noch mal raus, aber mir kommt vor, ja, dass das vorkommt an einer Stelle.
Mhm. Nee, bei mir, also.
Ja, auf Seite 315. Nur weil ich allein und asexuell bin, soll ich keins kriegen oder was, also kein Kind. Also da sind wir quasi in der Perspektive oder im inneren Monolog von Natsuko und da bezeichnet sie sich selbst so.
Okay, weil ich bilde mir ein, dass das bei mir, also dass das nicht so ist im Englischen. Da ist es, glaube ich, eher so, weil ich keinen Sex haben möchte oder kann oder so.
Ja.
Also es hat mich halt auch ein bisschen gewundert, weil ich, weil es ja doch ein aktueller Roman ist und ich fand, der hat relativ wenig hantiert eben mit so doch mittlerweile verbreiteten Terminologien oder mit so einem verbreiteten Sexualitäts- und Identitätsvokabular, das im Jahr 2019 ja eigentlich man zur Hand gehabt hätte. Deshalb hat es mich gewundert eben, dass sie es nicht gesagt hat, asexuell, aber interessant, dass die deutsche Übersetzung das so übersetzt hat oder so gewählt hat.
Also ich fand es irgendwie interessant, weil ich ein paar Rezensionen mir angeschaut hatte, bevor ich das Buch gelesen habe und da das halt immer gleich mitgesagt wurde. Mhm. Und ich fand das irgendwie so ein bisschen nervig, dass ich das dann halt schon so bei mir eingespeichert hatte irgendwie, weil das ja eigentlich ganz lange nicht klar ist.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, hatte ich das auch überlesen, denn am Ende spricht sie ja über ihre Sexualität oder sie erklärt das so. Und dann dachte ich, ja, okay, ist jetzt schon gerechtfertigt, dass das in den Rezensionen quasi so beschrieben wird. Trotzdem fand ich es irgendwie, ja, also es wird dann halt gleich so ein Stempel aufgedrückt, dieser ganzen Geschichte, wo für mich das irgendwie sich in dem Buch erstmal entwickelt.
Ja.
Und man weiß ja irgendwie nicht, warum ist die so alleine?
Ja, eben. Und ich, und es ist ja auch, ich meine, selbst wenn du es jetzt überlesen hast, heißt es ja trotzdem, es wurde nicht super oft gesagt. Dann kam es halt an einer Stelle oder vielleicht maximal an zweien vor. Aber das ist ja jetzt nicht, also der Roman geht ja nicht von Anfang an mit diesem Label halt rein und schreibt den großen Asexualitäts Selbstbewusstseinsroman oder irgendwie so, sondern genau, das entwickelt sich ja schon so langsam. Und ich glaube wirklich, also ich kann es jetzt leider nicht mehr 100% sagen, aber dass es in der englischen Übersetzung gar nicht gesagt wird.
Ja, und ich finde, es ist ja eigentlich schon interessant, weil einerseits, glaube ich, ist es für den Roman selbst und für die Geschichte, die er erzählt, ja schon auf eine Art relevant. Also erstens mal, weil es gibt ja in diesem zweiten Teil schon so eine angedeutete Liebesgeschichte oder so eine potenzielle Liebesgeschichte und nach, also vielleicht erkläre ich das jetzt noch mal ganz kurz. Also in diesem zweiten Teil trifft die Ich-Erzählerin über Umwege auf einen jungen Mann, Yun Aizawa, der selbst ein quasi, also durch Samenspende gezeugt wurde und jetzt so ein Aktivist ist, jetzt gar nicht unbedingt, glaube ich, dagegen, dass Frauen über Samenspenden schwanger werden sollen oder Kinder kriegen sollen, aber der so sehr stark für so ein Bewusstsein dafür eintritt. Ja? Und ich habe so den Eindruck, das ist ja eigentlich fast so die einzige männliche Figur, die da irgendwie mehr vorkommt und die auch so ganz leicht positiv oder so positiv gezeichnet wird. Und ich hatte schon so das Gefühl, so, ah, okay, vielleicht wird es jetzt so eine Geschichte von wegen, und dann hat sie quasi den Richtigen getroffen und dann konnte sie mit dem Sex haben und ein Kind und Familie und so weiter. Und das finde ich ja super interessant, dass es ja mit dem spielt, aber dass es ja dann, um das jetzt auch zu spoilern, so, sie dann zwar mit dem ein Kind zeugt, aber eben sich da keine Liebesgeschichte draus entwickelt. Oder zumindest nicht eine, wie man das so konventionell erwarten würde. Na gut, dann lass uns erstmal über den ersten Teil reden. Wie fandst du denn den Gitte?
Ich muss sagen, dass ich den super interessant fand und da auch in so einen richtigen Flow gekommen bin und das, glaube ich, auch fast in einem Rutsch durchgelesen habe. Und ich glaube, der Grund ist halt, ich fand halt, dass da so ein Milieu dargestellt wird, und so ein Teil von der japanischen Gesellschaft, den ich so noch nicht kannte. Und ich fand auch irgendwie, dass das echt so einen Sog entwickelt hat. Geht ja viel um Armut. Das vielleicht ist also eins der Hauptthemen in dem Teil. Und das hat mich einfach irgendwie total interessiert. Und irgendwie fand ich auch diese Figurenzeichnung spannend. Ich finde eh, dass sie super Dialoge schreibt und dass man da echt irgendwie richtig so szenisch auch mit drin ist. Und gerade auch, wie diese Teenagerin dargestellt wird, die Midoriko, das fand ich halt total cool. Irgendwie so dieses, die spricht halt nicht mit ihrer Mutter, die sprechen über Zettel und hat dann aber zu ihrer Tante, also so dieses Schwester und dann die Nichte quasi, fand ich irgendwie eine spannende Konstellation.
Ich finde auch dieses Buch 1 liest sich halt wie so ein klassisches Setup für einen Plot. Also mich hat das total angeregt, so diese, man hat ja vier Generationen, aber fünf Frauen eigentlich so ein bisschen in der Konstellation zueinander gesehen. Man kriegt auch ein bisschen die Geschichte der Mutter und der Großmutter und so eingespeist. Und dann fand ich es aber so ein bisschen schade, als ich dann in das Buch 2 eingestiegen bin, dass das eben gar nicht weiterentwickelt. Also ich finde, das führt ja so stark auf so einen Cliffhanger hin, auch als die ihre Schwester Makiko dann eben diese eine Nacht nicht nach Hause kommt und ihr davor gesagt hat, sie möchte sich die Brüste vergrößern lassen und dann eben nicht nach Hause kommt und irgendwie dann betrunken nach Hause kommt. Und da denkt man richtig, okay, jetzt passiert was und dann bricht es ja leider einfach ab und geht dann 10 Jahre später weiter.
Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen, also das eine ist ja, habe ich schon in meiner quasi Anmod gesagt, Natsuko, die Ich-Erzählerin, lebt halt so als Schriftstellerin zwar in Tokio, aber irgendwie auch so am Rande von Tokio und ist halt so sehr prekär. Und ihre Schwester Makiko arbeitet in Osaka als Hostess. Und wie man eben im Laufe der Geschichte erfährt, hat auch die Mutter der beiden schon als Hostess da gearbeitet, hat ihre Töchter auch alleine großgezogen. Also ich finde, es ist auch interessant, weil das ja so diese starken alleinerziehenden Frauen sind. Und also beide dann quasi so diese gesellschaftlichen Randstellungen da haben und ja der Wunsch, glaube ich, Makikos, sich die Brüste machen zu lassen, ja auch daraus resultiert, dass sie eben in diesem Hostessenjob ist und da natürlich so eine sexuelle Attraktivität irgendwie weiterführen oder weiterbehalten muss, weil davon halt abhängt, dass sie Geld bekommt, ja, oder dass sie viel Geld bekommt. Und ein so ein Punkt, wo man dann sofort merkt, als Makiko den Preis dieser Brust-OP nennt, ist ja ihre Schwester so, oh mein Gott, also wirklich, also wenn es so teuer ist, dann warum lässt du dir das machen? Das ist halt so irre viel Geld. Also dass das wirklich so etwas ist, wo man versteht, okay, die hat sich da jetzt wirklich alles abgespart. Das ist für die wirklich wie so der krasseste Luxus. Ja, so.
Ja. Und was ich auch irgendwie cool daran, wo ich mich so darauf gefreut habe, was dann nicht so ganz eingelöst wurde, ein bisschen, aber nicht so richtig, war, dass ich mich eigentlich gefreut habe, eine coole Tantengeschichte mal zu lesen. Ich finde, es gibt wenige Tantengeschichten, oder? Wo eine Beziehung zwischen Nichte und Tante, was sich ja schon so ein bisschen anbahnt, dadurch, dass die Midoriko, man ja schon so ahnt, dass sie vielleicht mit der Tante eher spricht als mit der Mutter über ihre Probleme. Und da habe ich mich irgendwie total drauf gefreut, aber dann ist das auch nicht so richtig in der Richtung weitergegangen, weil es hat mich erinnert, ich habe mal von Elizabeth Gilbert, das ist die Eat, Pray, Love geschrieben hat, die hat auch ein Buch, mir ist gerade der Titel entfallen, wo sie quasi das Konzept Ehe hinterfragt und dann geht's auch einmal um alleinstehende Tanten und dass sie sagt, dass die, also quasi die Spinster-Tante, total wichtige Figur gesellschaftlich ist, weil oft auch die Gesellschaft eigentlich darauf angewiesen ist, dass alleinstehende Frauen sich mit um die Kinder kümmern. Also dass es gar nicht aufgehen würde, wenn jede Frau 4 Kinder hätte, einfach von der Arbeit her. Und das habe ich ja, also es hat sich da ja so ein bisschen abgezeichnet und fand ich eigentlich erstmal ganz spannend.
Voll, ja, ich stimme dir auch total zu, dass das dann so ein bisschen abfällt. Ja. Und der zweite Teil dann erstmal so anfängt, dass man sich eigentlich so ein bisschen durcharbeiten muss. Ja. Aber ich habe mir dann auch gedacht, es ist vielleicht auch so ein bisschen. Ja, so diese lange Zeit, die da vergangen ist und dieses Hinarbeiten auch auf diesen Wunsch irgendwie, diesen Kinderwunsch irgendwie, also die macht halt da so eine schwierige Phase durch und wir als LeserInnen halt auch. Also das war so eine mega tolle Interpretation. Aber ich wollte noch was zu dieser Brust-OP sagen. Ich meine, ich fand das halt auch irre lustig, oder? Also fandet ihr das Buch nicht auch lustig? Schon alleine, wie sie immer, also was für eine Rolle dieser Sitzsack spielt. sie halt irgendwie immer sitzt oder sich fallen lässt oder die Nichte liegt da halt mit dem Bauch drauf und dann legt sie sich auch mit dem Bauch drauf und irgendwie kommt immer so dieser Sitzsack. Ja. Und ich fand irgendwie, also so in diesen kleinen Sachen ist das Buch irgendwie originell, weil das so ein Sitzsack, so eine Rolle spielt, fand ich schon irgendwie bezeichnend. Ja. Aber ich stimme dir auch total zu, dass so, ja, diese Tantengeschichte, die sich da so anbahnt, irgendwie eine interessante, also es ist ja eine interessante Frauenkonstellation, ja. So wie du, Martina, auch schon gesagt hattest. Zu dieser Brust-OP, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur deswegen ist, weil sie eine Hostess ist. Ich glaube, das ist auch Japan-Brille. Auch so eine Erwartung an den, also ich glaube, das ist auch woanders so, an den weiblichen Körper, aber nochmal eine größere Aufgeschlossenheit, glaube ich, in diesen Kulturen, halt daran was machen zu lassen.
Ich habe auch, ich glaube, in einer Rezension gelesen, dass dieses, was ja Makiko auch macht, nämlich sich die Brustwarzen zu bleichen, weil sie findet, dass die zu dunkel sind, dass das auch anscheinend in Japan oder im asiatischen Raum eine gängige Praxis ist und es muss wohl wahnsinnig schmerzhaft sein, also so wird es auch im Buch beschrieben. Und das fand ich schon auch krass. Also der Roman wird ja auch eben genau dafür, glaube ich, so als feministisch gefeiert oder bezeichnet, weil er eben so ganz drastisch ja so ausstellt, wie krass das eigentlich ist, was Frauen mit ihrem Körper machen, ja, um so diesen gängigen Schönheitsidealen zu entsprechen.
Aber ich finde, der erste Teil, finde ich, macht das auch alles total gut, ne? Also so dieses Beschreiben einfach, was so diese Schönheitsideale angeht, genau, was Frauen halt machen, um denen zu entsprechen. Und ich glaube, das einfach darzustellen, also mich hat das schon irgendwie so geschockt.
Ich habe auch gelesen, dass irgend so ein Typ, ich glaube so irgend so ein Senator, der aber auch selber oder ehemaliger Bürgermeister von Tokio, der auch Schriftsteller ist, diesen Roman irgendwie als widerlich und unleserlich bezeichnet hat. Also dass es wirklich so eine krasse Zumutung ist.
Echt? Okay.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich fand es irgendwie gar nicht so bahnbrechend, wie ihr das jetzt aufgenommen habt. Ich habe das bisschen durchschaut, wie das halt geplant ist vom Setup her, also dass ja quasi die Mutter, diese, die halt jetzt, weiß nicht, wie alt ist sie? 40 oder so? Oder wie alt ist die Makiko in diesem ersten Teil?
39,
genau. Das ist jetzt halt dieses klassische, oh, ich werde alt und dann hier versuchen, quasi an Frau bleiben irgendwie durch kosmetische Eingriffe festzuhalten. Und das wurde ja schon relativ offensichtlich so gegenübergestellt, diesen Tagebucheinträgen von ihrer Tochter, die dann eben genau mit dieser mit ihrem femininen Werden oder dem Druck, das werden zu müssen, oder auch mit dieser Sexualisierung kämpft, weil sie jetzt eben merkt, sie ist 12 und ihr Körper verändert sich, und dass das eben halt so ein Gegensatz war. Und ich fand ein bisschen so, um mich irgendwie so richtig zu berühren oder zu schocken, war mir das zu offensichtlich quasi geplant als Gegensatz.
Ja. Ich finde aber nicht, dass das sich jetzt wie, also dass das so ein Gegensatz ist. Also ich weiß nicht, ob es mich jetzt irgendwie geschockt hat oder so. Ich fand es halt einfach nur bezeichnend und auch was ich jetzt von diesem Teil der Erde halt einfach nicht so kenne. Okay. Aber ich stimme dir auch zu, dass das, also ich glaube auch diese, wie dann diese Liebesgeschichte, also in Anführungszeichen, am Ende so endet, hat das schon was sehr Konventionelles alles irgendwie. Mhm. Oder? Ja, also auch so von dem Gefühl her, dass dann eben doch diese Art Verliebtheit aufkommt und dass es irgendwie dann doch auf so eine soapy, das ist wie so ein bisschen Soap-Opera, oder? Wie das dann so am Ende da so zusammenläuft.
Ja, aber ich habe es mir schlimmer erwartet, ehrlich gesagt. Also wie Fabienne schon gesagt hat, weißt du, wenn die wirklich zusammengekommen wären und er sie quasi irgendwie ihr Sexual Awakening oder herbeigeführt hätte oder sie irgendwie geheilt hätte durch seinen Penis, so dann hätte ich, glaube ich, ein größeres Problem damit. Also das habe ich wirklich.
Heilung durch Penis!
Ja, also wirklich, so quasi, das wäre dann dieser Topos, so sie muss nur mal richtig gefickt werden, dann hat sie auch Lust drauf. So.
Okay, also diese Folge ist jetzt auch explicit.
Das habe ich kurz befürchtet und dann war ich ehrlich gesagt eher froh, dass wir dann nochmal die Kurve gekratzt haben. Aber
es ist schon konventionell so erzählt, so es gibt so ein richtiges Ende irgendwie, ne? Also dieses
das
Kind ist da, oder?
Ja, man hatte schon so das Gefühl, also genau dieser erste Teil und die sowohl Makiko als auch Midoriko kommen ja in dem zweiten Teil nicht mehr so wirklich vor, nur dann eben am Schluss kommen, und man hatte schon so das Gefühl, am Ende müssen die halt auch nochmal eingeführt werden und es muss irgendwie alles schon nochmal so, genau, die ganzen Fäden zusammengeführt werden. Ja. Ich wollte noch mal was sagen zu dem, was Gitte gesagt hat über den ersten Teil, so dieses, wie lustig das auch dargestellt wird mit dieser Brust-OP oder dass es auch so groteske Züge hat, und ich habe mich auch so gefragt, ob das auch so mit dem zusammenhängt, was du auch angesprochen hast, so dieses Milieu. Also es ist ja so, dass Makiko so Broschüren mitnimmt und die halt ihrer Schwester zeigt. Da lese ich mal vielleicht so kurz was vor, was so einen Eindruck gibt davon. Und ich starte die Broschüren an. Ein weiß bekittelter Arzt mit Zähnen, die selbst klein, unnatürlich weiß wirkten, strahlte mich an. Erfahrung ist alles, stand in riesigen Lettern über ihm. Hier, sagte Makiko, sieh dir den hier an, nahm den Prospekt, den ich hatte links liegen lassen, und beugte sich vor. Ist der nicht schön? Der schwarze Prospekt, der es Makiko angetan hatte, war auf dickem Hochglanzpapier gedruckt. Im Gegensatz zu den anderen wirkte er, freundlich ausgedrückt, edel, schüchterte tatsächlich ein. Seine Aufmachung, goldene Lettern und kein einziges der typischen auf weibliche Kundschaft zugeschnittenen, Glück und Schönheit verheißenden Bildchen, beschwor, wie soll ich sagen, das Drama der Geschöpfe der Nacht, der Professionellen und ihres Milieus. Und dann geht's irgendwie so weiter und dann referiert Makiko auch so in allen Einzelheiten so die unterschiedlichen Methoden. Also dann erzählt sie, erstens Silikon, sagte Makiko. Zweitens Hyaluronsäure. Drittens Eigenfett, das abgesaugt und in der Brust wieder verteilt wird. Silikonkissen sind natürlich am beliebtesten, werden am häufigsten eingesetzt. Damit hat man die meiste Erfahrung, sind aber auch am teuersten. Hier, so sehen sie aus. Makiko klopfte mit dem Fingernagel auf die Reihe der hautfarbenen Silikonimplantate, die in der Schwarzglanzbroschüre abgebildet waren. Und dann geht's halt so weiter. Und ich finde in diesem, dass das dann halt wieder so explizit gemacht und dass sie ja dann fast wie so eine, ich stelle mir halt so vor, wie so eine Frau, die dann am Markt steht und die unterschiedlichen quasi Produkte da befühlt und genauso Vor- und Nachteile abwiegt. Natsuko ist dann auch teilweise ein bisschen gelangweilt und ist so, warum erzählt sie mir das alles? Ja, aber dadurch, dass das dann halt so explizit gemacht wird und diese krassen Eingriffe ja da, die dann auch in diesen Körper ein bisschen so explizit gemacht wird, das hat schon so voll was Komisches, oder es ist dann halt zumindest so, dass dieses Thema dann halt nicht so verhandelt wird, so oh ja, und es ist so ein dramatischer Einschnitt in den Körper, sondern die Makiko hatte halt so einen mega pragmatischen Zugriff drauf, was halt irgendwie wieder so ein bisschen, naja, zumindest ja, so irgendwie mich schon zum Schmunzeln gebracht hat, dann in dieser ganzen Passage.
Also ich fand halt, das war wie, ist wie so, wenn man eine große Anschaffung macht halt.
Ja.
Also dann auch dieser Schatz so, ne? Also es ist ja schon Internetzeitalter, aber sie hat halt irgendwie immer noch so diese ganzen Prospekte.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil also dadurch, dass das Buch ja aus der Ich-Perspektive von Natsuko geschrieben ist, wird ja diese Entscheidung der Schwester, diese Brust-OP durchführen zu lassen, ja schon so bisschen, also es wird ja bewertet und wir kriegen mit, wie Natsuko das quasi bewertet, und zwar sie findet das doof und nicht gut und so. Aber ich finde, es ist so ein bisschen unklar, aus welchen Gründen sie das nicht gut findet, weil es ist ja nicht so, dass sie irgendwie aus feministischen Gründen das ablehnt und sagt so, hey, so Body Positivity oder was weiß ich, irgendwie steht zu deinem Körper. Oder ob sie das macht, weil sie selber quasi nicht, weil wir, wie wir später erfahren, durch diese Asexualität nicht versteht, warum man quasi irgendwie auf diese Art gefallen will. Oder ob sie das, bei mir kam es am ehesten so vor, dass sie das vor allem durch diese finanzielle Entscheidung eigentlich ablehnen. Mhm, und so sagt, hey, du hast keine Kohle, ist rausgeschmissenes Geld. Und es wird ja auch davor relativ genau erzählt, wie wenig sie verdient und als Hostess. Und dann kommt eben, wird auch explizit der Preis dieser Brust-OP genannt. Und dann sagt sie so, um Gott, spinnst du. Also das fand ich dann ein bisschen interessant, dass das eben so irgendwie als feministisch anscheinend oft gelesen wird, wenn ja eigentlich das, was dagegen spricht, eher das Geld einfach nur ist.
Glaubt ihr denn, dass diese Brust-OP stattgefunden hat?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Und was ist das für die Szene mit den Eiern am Ende vom ersten Teil?
Also es ist ja so eine Szene, das ist ja, wie wir schon gesagt haben, es gibt halt so einen Tag, den verbringt Natsuko mit ihrer Nichte zusammen, während Makiko eben sich diese ganzen Kliniken ansieht. Dann warten sie abends auf sie und sie kommt halt ewig nicht nach Hause. Und dann kommt sie endlich nach Hause und ist betrunken. Und dann kommt es wie so zu einem, könnte man eigentlich sagen, Showdown zwischen Mutter und Tochter vor allen Dingen. Und in diesem Showdown spielen diese Eier auch so eine Rolle. Es geht dem voraus, also Makiko konfrontiert Midoriko damit, dass sie nicht mit ihr redet. Also sie sagt, wie lange soll das noch so gehen? Wie lange? Komm. Die stehen sich dann so gegenüber und dann sagt eben Midoriko zum ersten Mal, Mama, sagte sie, sie spie das Wort geradezu aus. Okay, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich drehte mich um. Mama, wiederholte Midoriko mit festerer Stimme diesmal. Auch Makiko sah sie verblüfft an. Sei ehrlich, Mama, presste sie heraus. Dann sagt eben Makiko als Antwort darauf, was ist denn das für ein Quatsch? Haha, die Wahrheit, lachte sie und schüttelte übertrieben den Kopf. Hast du das gehört, Natsuko? Die Wahrheit will sie hören. Ich glaub's ja nicht. Die Wahrheit, was soll das heißen? Übersetz mir das mal. Und dann lacht sie eben weiter. Und dann ist eben, jetzt kommt die Eierszene. Midoriko blickte zu Boden und schwieg. Dem Beben ihrer Schulter nach zu urteilen, würde sie gleich weinen. Doch dem war nicht so. Sie hob plötzlich den Kopf, brach im Bruchteil einer Sekunde den Zehnerpack Eier auf, der zum Wegwerfen auf der Spüle stand, nahm ein Ei heraus und holte aus. Oh Gott, dachte ich. Im selben Moment sprudelten ihr die Tränen aus den Augen. Sie sprudelten wirklich, wie im Comic. Dann schlug sie sich das Ei an den Kopf. Die Schale zerbrach, Eigelb spritzte. Midoriko patschte sich so lange in die Haare, bis es schäumte. Dann fuhr sie sich mit der Hand über die Stirn und griff weinend nach dem nächsten Ei. Eierschalenstücke klebten ihrem Gesicht, vom Kopf tropfte Eigelb. Warum diese Operation, stieß sie hervor und schlug sich das zweite Ei an den Kopf. Gelb durchsetztes Eiweiß lief ihr von der Stirn. Ohne es wegzuwischen, ohne sich überhaupt darum zu kümmern, nahm Midoriko das dritte Ei. Wegen mir, weil du mich geboren hast und jetzt anders aussiehst als vorher, deshalb tust du dir das an, schrie sie und ließ das Ei an ihrem Kopf zerplatzen. Ich sorge mich um dich, aber ich verstehe dich nicht und sagen kann ich auch nichts. Du bist mir wichtig, aber so werden wie du will ich nicht. Ich meine, erschrocken hielt Midoriko einen Moment inne. Wenn ich nur Geld hätte, Mama, dann könnte ich dir welches geben. Das würde ich so gerne. Ich will ja alles richtig machen, aber ich habe Angst. Es gibt so viel, was ich nicht verstehe. Meine Augen brennen, sie tun so weh. Warum muss man groß werden? Das tut so, so weh. Wäre ich doch bloß nie auf die Welt gekommen, für dich wäre das auch besser gewesen. Wenn niemand auf die Welt käme, müsste auch niemand leiden, schrie sie unter Tränen, nahm zwei Eier auf einmal und schlug sie sich an den Kopf. Die Schalen fielen zum Boden, am Ausschnitt ihres T-Shirts blieb Eiweiß hängen, gelbe Sprenkel verteilten sich über Brust und Schultern. Midoriko stand da und weinte lauter als jeder, den ich jemals hatte weinen hören. Naja, und dann macht eigentlich im Grunde Makiko, die Mutter, dasselbe. Da griff Makiko nach einem Ei und schlug es sich an den Kopf. Aber das Ei zerbrach nicht. Sie hat es vielleicht falsch gehalten, sondern fiel auf den Boden und rollte weg. Hastig ging Makiko auf die Knie und krabbelte hinterher. Sie packte es, schmetterte es sich an die Stirn und verrieb es. Eiweiß, Eigelb und Schale im Gesicht stand sie auf, ging zu Midoriko, nahm sich das nächste Ei und pfefferte sich auch das gegen die Stirn. Naja, und dann geht's halt so weiter, bis kein Ei mehr übrig ist und sich Mutter und Tochter in den Armen liegen.
Erinnert mich an diese Splatter-Szene in dem The Vegetarian von Han Kang, die Vegetarierin, wo die sich auch so, wo es auch so eine Szene gibt irgendwie, wo so diese, so eine Art Gewalt irgendwie hochkommt, aber hier ist es halt irgendwie grotesk nochmal gebrochen, weil die sich, weil das halt Eier sind, die sie sich dann auch so verschmieren. Das ist schon irre.
Und halt, es ist ja auch so, also dieses kleine so, dass die Tränen so sprudeln wie im Comic. Also der Text selbst indiziert ja, dass er weiß, dass es jetzt irgendwie so wie so, ja, so splattermäßig oder eben dieses Comichafte fast schon wird. Da auch so dieses, sich so ein Ei gegen den Kopf zu hauen, das ist natürlich so voll absurd erstmal.
Ja, es stimmt schon. Aber ich habe es eher, also vielleicht habe ich es auch einfach so gelesen, ich habe es eher als so eine total traurige Szene gelesen.
Ist es aber,
so ein bisschen,
ich auch.
Genau, also irgendwie, ich fand auch da nichts lustig dran oder so. So ein bisschen in so Filmen gibt es das doch, wenn dann jemand sich so unter Tränen die Haare abrasiert oder so. Also für mich war das eher so ein Meltdown, Britney Spears-Style. Und dann die Mutter, klar, die steigt dann irgendwie drauf ein und dann ist das so ein Bonding-Moment. Aber ich habe die ganze Zeit auch gedacht, ja, die Mutter ist aber halt schon auch sau betrunken, ne? Das wird dann irgendwie so gar nicht mehr weiter erwähnt, weil die kommt ja total, total betrunken nach Hause eigentlich und kann sich kaum mehr halten. Und irgendwie, das schafft sie dann doch noch irgendwie, das mit der Tochter.
Aber ich finde so, das ist halt, finde ich, diese Stärke für mich dieser Schriftstellerin, weil, also weißt du, dass die Mutter das einnimmt und es erstmal nicht schafft, sich dieses Ei am Kopf kaputt zu schlagen, sondern es erstmal wegrollt und sie dann so auf allen Vieren hinterher. Also da habe ich natürlich schon immer noch so dieses Betrunkene, weil ich meine, wie schwer ist es, sich so ein Ei auf dem Schädel kaputt zu schlagen, ja, so. Und da
have
fand
you
ich
tried?
Dann, no, I haven't. I should maybe. Aber ich finde, was du gesagt hast, also ich finde, es ist schon eine wahnsinnig starke Szene. Also dieses so, diese Tochter, die so was von der Mutter hören will, was die Mutter ihr irgendwie nicht geben kann. Und es ist so dieses, die Wahrheit oder was man, also ich kann mich zumindest in meiner Pubertät dran erinnern, so dieses irgendwie so, dass man realisiert, okay, die Eltern sind halt einfach auch nur Menschen und die haben jetzt nicht den Schlüssel für alles und die checken halt viele Sachen auch nicht und die benehmen sich daneben und dass man da eigentlich erstmal so voll, also entweder total wütend ist oder total dran verzweifelt. Und dass so dieser Moment ist, wo sie irgendwas von ihr hören will, das ihr die Mutter halt einfach nicht geben kann. Ja, so. Und dann ist halt so dieses, was da ja erwähnt wird, da war für mich dann schon auch ein thematischer Bezug zu diesem zweiten Teil, der natürlich ansonsten eher so schwach ist, da würde ich euch total recht geben. Aber so dieses, was ja die Tochter ihr vorwirft, ist so, du hast mich auf die Welt gebracht und jetzt leidest du so und du leidest, weil ich da bin und wäre ich doch lieber nie geboren worden. Ja, so, was ja schon so ein zentrales Thema dann auch im zweiten Teil ist. Ja. Das fand ich schon, also ich finde, es hat, wie du gesagt hast, Martina, es hat auch so dieses ganz Starke, ja, so dieses ganz Emotionale und Krasse, ja, so zusätzlich zu diesem Comichaften, ja.
Ja, beziehungsweise auch, dass die halt so lange nicht miteinander gesprochen haben oder zumindest die Tochter nicht gesprochen hat und dann das Erste, was sie machen, ist anschreien und sich irgendwie eigelb ins Gesicht reiben. Ist ja schon ein recht extremer Ausbruch einfach so. Genau, weil das ist ja dann auch thematisch eigentlich die Überleitung zum mit den Eiern, zum Eierteil und zu dem quasi, warum bin ich auf der Welt, warum wurde ich geboren, ist ja auch thematisch im zweiten Teil sehr stark präsent. Man muss auch sagen, Teil 2 sind ungefähr 2/3 und Teil 1 1/3. Also es ist nicht 50-50, sondern der zweite Teil ist deutlich länger, weil meiner Meinung nach auch viel mehr Unnützes erzählt wird. Aber mehr dazu gleich. Soll ich anfangen? Ich weiß nicht, ob ich gleich so ein bisschen schlechte Stimmung machen will.
Aber sure, ich bin bereit, es zu verteidigen.
Okay. Weil ich fand, die Schwäche dieses zweiten Teils, also ich muss noch mal kurz vielleicht vorweg sagen, ich fand es immer noch gut, sprachlich gut geschrieben, so dass ich es eigentlich gerne und zügig gelesen habe. Also ich fand auch das Thema interessant, eben diese Frage von Alleinerziehender oder alleine sich künstlich befruchten zu lassen, ist das legitim, unter welchen Umständen sollte das erlaubt sein, etc. Aber ich fand es total durchschaubar, dass der zweite Teil, quasi das Thema stand im Vordergrund und die Geschichte und die Figuren wurden hingedeichselt auf diese Diskussion dieses Themas. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Also mir kam der Teil 2 vor wie, als würde so eine Lehrerin das Thema stellen, diskutiere den Stellenwert von Mutterschaft in der modernen japanischen Gesellschaft, so. Und dann gab es davon da halt 5 verschiedene Aspekte. Zum Beispiel, manche Mutter-Töchter-Beziehungen sind schwierig, manche Leute sind sehr gerne Mutter, manche sind gerne alleinerziehend, manche haben Kinder und wünschten sich, sie hätten keine, manche wollen gar keine Kinder, weil sie Karrieremenschen sind und manche wissen nicht, wo sie herkommen und wer ihre Eltern sind und begeben sich ein Leben lang auf die Suche. So, und diese 5 oder 6 Aspekte wurden einfach zu Charakteren gemacht. Und dann sagt in den Dialogen einfach, sagen die Charaktere genau diese Erörterungen runter. Und es kommt mit genau jeder Figur ein sehr langer Dialog mit 10 Zentimeter langen Monologen der Sprechenden, wo die einfach, und das ist keine Geschichte, das wird nicht erzählt, sondern es wird einfach runtergerattert, was eigentlich hätte ein Essay werden können oder eine Diskussion oder ein Panel in einer Fernsehsendung. Und es wird so getan, als wäre es ein Roman und es hat mich aufgeregt. Ich hasse sowas. Punkt.
And there you have it.
Ja, und es gibt ein Buch, das auch so ist, das genauso macht, da habe ich mich auch schon drüber aufgeregt, und das ist nämlich Amerikaner von Chimamanda Ngozi Adichie. Das ist ein super Thema und sind super Leute mit interessanten Gedanken, aber es taugt meiner Meinung nach nicht als Roman. Es ist keine Geschichte, sondern es sind politische Diskussionen, die mir zu schlecht verkleidet zu schlecht als Roman verkleidet wurden. Sorry. Ich habe euch gewarnt.
Ja, weiß ich jetzt, also ich sehe das, glaube ich, auch so. Aber ich fand es jetzt nicht so schablonenhaft, glaube ich, wie du es dargestellt hast. Also so ist es mir jetzt nicht aufgefallen. Und ich fand halt, dass sie trotzdem eigentlich ziemlich interessante Charaktere entwirft. Zum Beispiel die Rika Yusa. Also diese andere Autorin, die halt, also natürlich geht sie jetzt nicht so in die Tiefe in der Figurenbeschreibung. Aber irgendwie, ich weiß nicht, kommt die halt auch so witzig rüber, da ergeben sich Dialoge und da kommt irgendwie dann so eine Fahrt auch rein, dadurch, also so eine Schnelligkeit irgendwie oder sowas, als die sich kennenlernen auf dieser einen Schriftstellerparty. Es geht ja auch viel um Schreiben an sich, also das fand ich auch interessant, dass immer so dieses Schreiben mitläuft und dann diese langweiligen Literaturveranstaltungen und langweilige Veranstaltungen generell. Ja, so stark ist mir das nicht ins Auge gesprungen, aber ich glaube, der zweite Teil hat nicht die Dichte und auch nicht diese Drastik oder das Groteske, was der erste Teil hat. Also ich glaube, der erste Teil, Fabienne hatte das ja gesagt, der wurde als eigenständiges Stück geschrieben und das merkt man dem halt an.
Ja.
Da ist halt viel dran gearbeitet worden. Und an dem zweiten Teil hätte man wahrscheinlich einfach noch mehr arbeiten können.
Also ich finde, ich teile voll eure Leseeindrücke. Ich finde, der erste Teil, was ihr ja auch so mit diesem Verdichten meintet, es ist ja fast so dieses auch so kammerspielmäßiger. Ja, das ist ja eigentlich nur dieser Besuch dieser Schwester. Es sind ja sehr viele so intime Szenarios. Also so, da gibt es dieses, die gehen dann mit der Schwester zusammen in so ein Badehaus. Die sind da in dieser Wohnung und hängen da ab. Dann geht sie an einem Tag mit ihrer Nichte. Aber das ist halt so alles wirklich auch so, sag ich mal, von der erzählten Zeit her wahnsinnig verdichtet. Und dieser zweite Teil ist natürlich, der geht ja eben über einen Zeitraum von 3 Jahren so. Also allein das, finde ich, macht schon so voll den Unterschied. Und wahrscheinlich dann auch eben so diesen Unterschied, was ihr meintet, dass man dann ja vielleicht auch so sich denkt, okay, von der Figurenentwicklung erwartet man, erwartet sich dann halt vielleicht so irgendwie mehr, dass da mehr passiert, ja, so auch. Mhm. Und ich fand so, ich habe so diesen zweiten Teil angefangen eben und man stolpert da so rein aus dem ersten und denkt sich so, yeah, cool, jetzt geht das hier so weiter und man verfolgt das jetzt weiter und dann sind erstmal diese Schwester und diese Nichte einfach weg. Die kommen halt so gut wie gar nicht vor. Und dann geht es ja erstmal so ganz lange eher so eben um dieses, dass sie schreibt und kommt aber nicht weiter und was ist in der Zwischenzeit passiert. Und dann gibt es eben diese beiden Figuren, die Lektorin Ryoko Sengawa und auch Rika Yusa. Also Ryoko Sengawa ist die Lektorin und Rika Yusa ist diese andere Autorin. Und das geht dann halt, plätschert so ein bisschen dahin und auf einmal kommt ja dann erst so dieses Thema mit dem Kinderwunsch. Ja, so. Ja. Und da war ich dann eben nicht so sicher, so was, also was ist es, was verbindet es jetzt, außer so dieses Thema, ja auch so, kann man gleichzeitig Schriftstellerin und Mutter sein? Das sagt ja auch Ryoko Sengawa an einem Punkt so von wegen, ich kann, also so von wegen sagt sie ja, glaube ich, so ein bisschen durch die Blume, kriegen sie kein Kind, weil sie müssen schreiben, das ist ihr eigentliches Ding, bitte kriegen sie um Gottes Willen kein Kind, ja, so. Und das war dann, glaube ich, aber schon in dieser Konstellierung von diesen beiden Frauenfiguren, ja, klar haben die so ein bisschen so archetypische Rollen, ja, so, also Rika Yusa, diese andere alleinerziehende Autorin, ermutigt ja die Ich-Erzählerin voll so, ja, mach das unbedingt, ein Kind zu haben ist das Beste, was mir je passiert ist. Und die Ryoko Sengawa, die selbst eben kinderlos ist und so eine ältere, eben so erfolgreiche Frau, die ist dann so, um Gottes Willen, macht das auf keinen Fall. Ja, so. Und
aber auch, weil sie es eben auch so unmoralisch finden, alle, ne? Dass die, also wegen dieser Spende. Also ich, diese Frau Sengawa, Sengawa-san, macht ja dann die Rika Yusa auch so fertig. Irgendwie sagt, das ist so eine Populärschriftstellerin und du kannst aber richtig schreiben. Also vermischt sich irgendwie auch viel. Und also ich hatte das gar nicht so gelesen, als ob es da jetzt um Kinder ja oder nein geht, sondern viele, denen die in dem Buch begegnet, finden das einfach unmoralisch oder abscheulich. Halt das mit Samenspende zu machen. Also und aus einer Nicht-Paarbeziehung, also heteronormativen Paarbeziehung heraus. Das, ja. Ich glaube, deswegen hattet ihr vielleicht, also ich weiß nicht, bei Martina habe ich das so ein bisschen rausgehört, ich glaube, ihr findet das nicht so feministisch, oder? Ich glaube, vielleicht auch deswegen, weil das halt irgendwie so ein bisschen altbacken scheint, jetzt sich überhaupt noch damit auseinanderzusetzen, ob man für Kindererziehung oder Kinder bekommen Mann und Frau als Paar braucht.
Ja, ich fand es ehrlich gesagt vor dem Hintergrund jetzt der japanischen Gesellschaft schon nochmal recht interessant. Nicht, dass ich mich jetzt so super gut mit Japan auskenne, aber ich habe so in letzter Zeit zufällig so ein paar Sachen gelesen und gesehen, die in die Richtung gingen, an die ich da irgendwie anknüpfen konnte. Also zum einen habe ich ja zum Beispiel das Gefühl, dass, oder ich finde das auch immer wieder faszinierend, wie so ostasiatische Länder besonders schnell quasi so Early Adopter sind für viele technische Innovationen, wo in Deutschland immer gesagt wird, um Gottes Willen, also ich kenne das noch aus der Kindheit mit dem Tamagotchi zum Beispiel, dann war das ja bei uns total groß, was macht das mit Kindern, wenn die da so ein Computertier haben? Und in Japan hatte jeder 5 Tamagotchis in der Hosentasche.
Hattest du eins?
Ja, ich hatte eins, weil meine Eltern waren nicht sehr technik-skeptisch, aber viele andere, so Öko-Eltern halt schon. Und das andere, also das fand ich halt so irgendwie dann ganz spannend, dass, also wo da so die Grenze gezogen wird quasi, also wo so eine, mit so einer Natürlichkeit argumentiert wird, jetzt in Japan, anscheinend eben in dieser Fortpflanzungsgeschichte, wenn am anderen Ende vieles gerne durch Technik ersetzt und im Alltag integriert wird. Also da habe ich nämlich auch letztens einen Podcast gehört über Sexroboter, dass das in Japan wohl oder Japan und Korea so die größten Märkte sind, dass alleinstehende Männer sehr gerne sich, also oder halt nicht sehr gerne allgemein, aber halt viel mehr als in anderen Ländern das viel schneller angenommen haben. Mhm. Also dass Sexualität und Technik am einen Ende schon zusammengebracht werden, aber nicht, wenn es um Fortpflanzung geht. Und das andere, wo ich auch dran gedacht habe, war, dass ja auch Japan so ein Problem hat mit alleinstehenden jungen Menschen, vor allem jungen Männern, was ja auch nochmal jetzt passt zu diesem Thema. Was ist denn, wenn die Leute sich oder die Paare sich einfach nicht mehr finden? Dann ist ja eigentlich so ein Thema Samenspende nochmal viel virulenter. Und genau, einfach unter diesem, glaube ich, so regionalspezifischen und Hintergrund konnte ich da durchaus irgendwie Sachen rausziehen aus dieser Debatte. Ich fand nur, dass es irgendwie so als Roman halt nicht getaugt hat, sondern als Debatte.
Aber ich finde, also ich meine, der Punkt, wo das im Buch ja auch unmittelbar, nein, nicht unmittelbar, sondern mittelbar aufgerufen wird, ist ja Teil 1 und Teil 2. Also, ne, so dieses, genau, dass Frauen Schönheits-OPs machen, ja, ist kein Problem. Aber wenn sie die Möglichkeiten der modernen Medizin nutzen, um ohne Männer schwanger zu werden oder ohne heterosexuelle Paarbeziehung, dann ist es schon ein Problem. Ja.
Ich finde halt super interessant, dass du, Martina, das so diese Natur, Natürlichkeit und Technik gegenüberstellst im Sinne von Sexualität. Ich glaube halt, also diese in Anführungszeichen so Fortschrittlichkeit von den ostasiatischen Gesellschaften findet gleichzeitig statt zu einer krassen Traditionalität, wenn es so, was die Gesellschaft betrifft. Also ich glaube, oder ich weiß nicht, ob diese Begriffe überhaupt irgendwas taugen, aber Sex und Japan ist ja eh mal ein super interessantes Thema, genau, weil man halt auch so viel weiß über diese männliche Sexualität. Also ja, Roboter, okay, das ist jetzt wahrscheinlich die neueste Ausprägung, aber so Sexpuppen und so, das kommt alles aus diesen Ländern.
Ja.
Und auch so diese Ubiquität von Stundenhotels, also heutzutage, ja, dieses Abhängen in, also in Korea hieß das immer so DVD-Bang, also man kann sich so einen Raum mieten, um halt Filme zu gucken, so zu zweit. Also es gibt halt unheimlich viele Orte, die so geschaffen sind, um Intimität zu ermöglichen. Es ist ja wirklich total irre, was es da alles gibt. Und hier geht es halt mal um eine Frau. Und ich glaube, das ist halt das Interessante, wobei das dann doch wieder gebrochen wird, indem es halt eine Frau ist, die halt an Sex überhaupt kein Interesse hat, aber an Mutterschaft.
Ja, aber das fand ich auch nochmal spannend mit dieser Asexualität, weil ich mich da auch gefragt habe, was da jetzt in Japan nochmal im Unterschied zu jetzt vielleicht Europa oder Amerika der Stellenwert wäre, weil an was ich mich auch erinnert habe, da gibt's auch einen Begriff dafür, für Paare, also japanische Ehepaare, die quasi keinen Sex haben.
Weiß ich nicht, was der Begriff ist.
Genau, aber das ist ja auch so ein bekanntes Phänomen. Also da wird ja auch so gesagt, ja, die sind halt so. Und das wird dann auch einfach gesagt. Also das ist scheint nicht so ein Problem zu sein, weil es so ein Stück gängig ist. Und deshalb fand ich das auch nochmal spannend, dass das hier zusammengebracht wurde. Weil ich glaube, dass man das schon anders lesen muss, als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in Amerika oder so, wo es einfach dazu, also wo das als komplett abnormal abgewertet wird. Und in Japan, glaube ich, gehört das schon länger zur Normalität auch ein Stück weit dazu.
Ich glaube halt, also die japanische Gesellschaft hat, glaube ich, auch so ein Problem mit Vereinsamung und so.
Genau.
Und das fand ich halt auch interessant hier. Es wird aber gar nicht so richtig verhandelt, ne? Also dass diese Frau ja irgendwie auch ganz wenig Leute trifft so in ihrem, oder sie hat ganz wenig Leute in ihrem Leben. Also eigentlich hat sie ja nur diese Lektorin und dann lernt sie, und ihre Schwester, dann lernt sie halt in diesem zweiten Teil dann auf einmal diesen Typen kennen, diese andere Autorin, und dann kontaktiert sie noch so eine frühere Arbeitskollegin. Also sie selbst unternimmt keine Schritte, um Leute an sich ranzulassen, ne? Also fand ich irgendwie auch interessant.
Und ich finde ja in der Konstellation auch nochmal dieses Romans ist es ja schon interessant, weil ja das, was ihr alles jetzt gesagt habt, wird ja auch wieder so in diesem ersten Teil über diese Schwester aufgerufen, die ja diese Hostess ist. Da wird ja auch nochmal so diese Doppelmoral oder so dieses, was ihr auch gesagt habt über die Sexualität, wird ja auch nochmal so klar. Und ich habe mich schon auch gefragt, also es wird ja, also ich finde es auch super, dass diese Asexualität, die ja schon so ein riesiges Thema hätte sein können, ja, so, und auch irgendwie sowas wie, bin ich normal oder was auch immer, das kommt ja so gut wie gar nicht vor. Aber es ist ja schon in der Konstellation, sage ich mal, sehr interessant, dass diese Schwester diesen Job hat, wo jetzt nicht ganz klar ist, ob sie sich prostituiert, aber es ist auf alle Fälle im sozusagen Rotlichtmilieu, und diese Schwester, die ihre Schwester, quasi ihre kleine Schwester, so dieses komplett andere hat, ja, so, also das sind ja diese Schwestern ja auch irgendwie so aufeinander bezogen, ja, ohne dass das jemals explizit gesagt wird oder so, ja.
Ich will zwei Sachen fragen, wie ihr jetzt diesen Subplot mit diesem Aizawa gelesen habt. Das ist ein Mann, den sie kennenlernt, weil sie zu so einem Kongress fährt, wo sie sich quasi versucht zu informieren über Samenspende und als vor allem als alleinstehende Frau. Und da lernt sie eben diesen Aizawa kennen, der selber später im Leben erfahren hat, dass sein Vater gar nicht sein Vater war, sondern dass er durch eine Samenspende gezeugt wurde. Und der quasi darunter leidet, weil er seine Herkunftsgeschichte nicht kennt. Und der hat dann auch eine Freundin, die auch in dem Bereich so aufklärerisch tätig ist, die Yuriko, die noch mehr als er darunter leidet, aber eigentlich eher aus anderen Gründen. Ich glaube, es hat gar nicht so viel mit der Samenspende zu tun, sondern weil sie generell suizidal ist oder halt gesagt, sie wäre lieber nicht geboren worden, und sie findet nicht, dass man das entscheiden soll, ob man einen Menschen zeugt.
Ja, und weil sie Missbrauch erlebt hat, ne?
Genau. Da wollte ich einfach nur wissen, ob ihr das überzeugend fandet, dass es da so diese Kongresse und diese Gruppen und so, das kam mir so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht kenne ich das auch einfach nicht, das kam mir so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vor, aber zweite Teilfrage, die damit nichts zu tun hat, ich habe die ganze Zeit auch erwartet, dass irgendwie, dass irgendjemand lesbisch ist. Habt ihr das nicht auch ein bisschen gedacht? Weil das wird ja, das fand ich schon, das wurde schon extrem ausgespart. Also irgendwie, das kam ja gar nicht, das wurde nie als Option irgendwie mal aufgebracht.
Doch, im Anfang, im ersten Teil. Ja.
Echt? Ich dachte, mit der Umarmung mit der Lektorin, oder?
Ja, genau, da dachte man halt immer, dass es passiert, und weil die sich dann so, oh, und dann haben wir es voll gefühlt und haben es angeschaut und so, aber es wird nie so richtig explizit gemacht und auch für sie selber nicht als Option irgendwie in Erwägung gezogen. So, das fand ich relativ, es war so der Elefant im Raum, den man halt nicht angesprochen hat, fand ich.
Sie beschreibt ja so, Natsuko, sie hat halt in ihrer Jugend einen Freund, mit dem sie auch, glaube ich, relativ lange zusammen ist und auch so voll glücklich ist, aber eben, sie hasst den Sex, sie findet den Sex mit ihm total schlimm und will danach eigentlich immer nur so weinen. Und ich dachte dann vielleicht auch so dieses, okay, dann ist so das Narrativ, dass sie dann irgendwann quasi so ihr Coming Out hat, ja, und eigentlich merkt, dass sie lesbisch ist. Ja, so, ja.
Aber ehrlich gesagt fand ich das irgendwie ganz gut, dass es eben nicht so diesen vorgefertigten Ideen von, wie man heute über sexuelle Identität in unseren also in der deutschen Literatur oder so schreibt. Das fand ich irgendwie gut, dass es das halt irgendwie ganz anders erzählt, so über Sexualität.
Voll, ich fand's
auch
gut. Aber
was war nochmal deine erste Frage?
Aber meine andere Frage war einfach diese Geschichte mit dem Aizawa und dieser
Es hat mich nicht gestört, dass die da zu diesen Kongressen gehen, weil ich mir, also
man muss vielleicht dazu sagen, dass ja sie, dass die Ich-Erzählerin ja, bevor sie auf diesen Kongress geht, so ganz viel Bücher und Blogs liest zu diesem Thema und dass ja sie Aizawa quasi zum ersten Mal in so einem Buch begegnet, wo er quasi so ein Interview gibt und wo er dann am Ende dieses Interviews so einen Aufruf startet, um seinen Vater zu suchen. Und das berührt sie ja so wahnsinnig. Und da wird er ja schon als so dieser Besondere, also er beschreibt sich selbst, er ist ungewöhnlich groß, 1,80 Meter und er hat keine doppelte Lidfalte. Und das ja fast schon wie so präfiguriert quasi dann. Und dann trifft sie ihn halt wirklich. Also ich weiß nicht, ob das für dich dann auch so dieses Gefühl ausgemacht hat, dass das so ein bisschen unwahrscheinlich ist, Martina. Also so hatte ich irgendwie den Eindruck, dass du das Gefühl hattest, das ist so ein bisschen unplausibel oder so. Ich weiß nicht, ob das da nochmal so eine Rolle gespielt hat.
Mich hat eher irgendwie gestört, dass quasi dieses Streitthema Samenspende, quasi die Fraktion, die da dagegen inszeniert wird, so Privatpersonen sein sollen, die darunter wahnsinnig leiden. Da war ich mir nicht sicher, ob das in Japan wirklich so ist oder ob das Buch das sich so ausgedacht hat, weil so in unserer Gesellschaft zum Beispiel wären das ja wahrscheinlich eher konservative Politiker, die da dagegen wären.
Oder die Kirche.
Ja. Oder die Kirche zum Beispiel, genau. Und da wurde das ja sehr stark erzählt von wegen, ich persönlich leide unter diesem Schicksal meiner mangelnden Herkunftsgeschichte und deswegen setze ich mich persönlich dafür ein, dass anderen das irgendwie vielleicht nicht widerfährt und so.
Also ich glaube, dass das eine krasse Subkultur ist und dass die sehr unsichtbar ist. Ja. Oder also eine sehr kleine Gruppe. Aber wie fandet ihr denn das Ende, als sie da in ihre Heimatstadt quasi zurückgeht und so alles so wie in so einem Film irgendwie, wie in so einer Soap-Opera irgendwie wieder zusammengeführt wird? Aber das richtige Ende ist ja dann eigentlich die Geburt. Aber
also da, wo sie dann nochmal rumläuft und alles quasi so aus ihrer Sicht geschildert wird, was sie sieht und so, da muss ich sagen, habe ich dann Seiten nicht, aber ich habe absätzeweise übersprungen, weil ich das irgendwie so, das war dann für mich sehr in diesem, ich finde ja schon, dass es so ein paar klassische Erzählweisen von so japanischer Literatur gibt, die man halt auch so bei Murakami und so immer sieht, dass dann so dieses total nostalgische und dieser Weird Girl Topos, die dann da irgendwie so in so philosophischen, nostalgischen Überlegungen irgendwie so sich verliert. Und das fand ich, mir war das irgendwie dann zu formularisch irgendwie. Ich habe dann so ein bisschen gedacht, ja, okay, bla bla. Und jetzt kommt noch schnell das Baby und dann haben wir es.
Mhm. Ja. Ich fand auch, ich fand es interessant, weil in dem ersten Teil spielt ja die Kindheit der Erzählerin und auch Osaka ja eigentlich so eine wahnsinnig große Rolle. Und ich finde, man hat da wirklich auch so ein ganz starkes Gefühl, nicht nur für die Ich-Erzählerin, aber auch von ihrer Großmutter Oma Kumi und der Mutter und diese Armut auch, in der die aufwachsen. Und das hat so was ganz so Eindrückliches, ohne dass ich das jetzt wirklich so benennen könnte. Und dann auf der einen Seite würde man sagen, okay, das ist jetzt irgendwie quasi vom Handlungsverlauf her irgendwie ja so motiviert. Ja, dann gibt es so diese Rückkehr in diese Heimatstadt. Aber ich fand es dann auch, ich hatte halt so das Gefühl, okay, die Autorin musste halt irgendwie noch eine Verbindung zu diesem ersten Teil hinkriegen, damit diese zwei Teile nicht komplett auseinanderfallen. Und es war dann halt aber für mich nicht stark genug motiviert. Also so, natürlich ist es irgendwie alles so logisch hergeleitet, warum sie dann da ist und auch warum dieser Aizawa dann da auf einmal auftaucht. Aber mich hat das dann auch leider nicht mehr so, ja, so überzeugt.
Aber eine Szene fand ich dann doch wieder stark und auch nicht klischeehaft, als sie dann mit ihrer Schwester und der Nichte in der Wohnung liegt und die dann halt ewig lachen und sich halt so da irgendwie Geschichten erzählen und so viel Spaß miteinander haben. Und irgendwie dachte ich, das ist halt schon irgendwie auch wieder was man nicht so häufig, also nicht schon gelesen hat, wie jetzt eben diese anderen Teile, was Martina ja auch schon angesprochen hat. Aber ich finde, dass wir das andere Thema mit diesem Feminismus auch unbedingt noch schnell lösen sollten. Also mich interessierte einfach eure Wahrnehmung.
Also ich muss sagen, mich hat dieser zweite Teil vor allen Dingen sehr stark an Motherhood von Sheila Haty erinnert, wo ja auch diese Frage, also da geht es nicht um ein Kind kriegen mit Samenspende, aber da geht es um die Frage, überhaupt Kinder kriegen. Und das wird ja hier schon auch sehr stark verhandelt. Also weil Sheila Haty hat so im Vorfeld oder in Interviews zu Motherhood gesagt, so wenn Männer Kinder kriegen würden, dann gäbe es seit der Antike nur philosophische Abhandlungen darüber, ob man Kinder kriegen soll oder nicht. Und ich finde, allein deswegen ist dieses Buch für mich schon wahnsinnig stark und auch, würde ich sagen, feministisch. Also so diese Frage so zum zentralen Thema des Romans zu machen, ja, so was bedeutet ein Kind auf die Welt bringen, was bedeutet allein als Frau ein Kind auf die Welt bringen und so weiter, fand ich halt, also war für mich so eins der Momente, zusätzlich zu allem, was wir eh jetzt schon gesagt haben, ja, starke Frauen, interessante Figurenkonstellationen, Bechdel-Test, 1000-mal bestanden und so weiter, war das für mich eins der Momente, wo ich für mich so gesagt habe, okay, ist wirklich ein tolles, auch feministisches Buch.
Ja, ich fand das Buch, also ich glaube, dass das halt, weil es halt irgendwie weibliche Sichtweisen zeigt aus einer Gesellschaft, von der man vielleicht auch noch nicht so viel davon gehört hat, mit dieser Verbindung auch von dem Milieu, also dass es halt um Menschen geht, die halt keinen Wohlstand haben. Das fand ich irgendwie spannend dran. Das mit der Mutterschaft finde, ja, so dieses soll man oder soll man nicht. Ich hätte mir, glaube ich, eher gewünscht, dass sie dieses so alleine, so ein, wirklich so ganz alleine als alleinerziehende Frau, aber irgendwie geht's halt auch. Also das fand ich irgendwie auch ganz interessant, dass so, ja, also alle, sie ist aufgewachsen eigentlich mit einer alleinerziehenden Mutter, die Schwester auch. Also es ist halt eher so, Leute, es ist doch irgendwie, also diese verschiedenen Wege, ist doch irgendwie alles normal.
Es gibt ja eigentlich fast nur alleinerziehende Frauen da drinnen, Mütter. Also
oder
fast
nur schwierige Familienkonstellationen, oder? Also niemand ist ja jetzt so glücklich mit dem, wie er aufgewachsen ist, ne?
Ja, ich finde irgendwie diese Frage, ist es jetzt ein feministisches Buch, auch so ein bisschen schwierig, weil ich finde, irgendwie, ja, also vom Thema her schon, von diesem, also einfach selbstbestimmt Leben und was ihr auch schon alles gesagt habt. Und gleichzeitig finde ich ja schon, dass Natsuko so ein bisschen eine feministische Anti-Heldin ist, in dem Sinne, dass sie ja nicht irgendwie jetzt groß ihren Lebenswunsch umsetzt. Und ihr ist es ja, glaube ich, nicht bewusst, dass sie das irgendwie aus feministischen Gründen macht. Also das, finde ich, ist für mich so ein bisschen die Spannung. Also es gibt ja nicht dieses irgendwie, dass sie so reflektiert von wegen, ich finde, Frauen sollten selbstbestimmt leben dürfen oder nur weil ich eine Frau bin, sondern das ist ja so, ja gut, sie will halt ihr Ding machen und sie kann halt nicht auf natürlichem Wege zeugen und deshalb ist das so der einzige Weg. Sie ist jetzt nicht so eine feministische Heldin oder so, die das zumindest nicht bewusst macht oder nicht bewusst uns auch so vermittelt, als würde sie irgendwie einen feministischen Kampf kämpfen. Wisst ihr, wie ich meine? Also die lebt so ein bisschen aus Versehen
feministisch. Voll, ich finde, das macht total Sinn. Finde ich voll gut, die Beobachtung.
Also das Buch, würde ich sagen, ist feministisch und die Heldin irgendwie nicht.
Ja, die Autorin weiß schon, was sie macht, glaube ich. Ich glaube, die Autorin schreibt schon ganz bewusst so ein Buch, in das sie Einblick gibt in eine weibliche Sichtweise und eben auch keine so aufgeklärte, emanzipierte.
Gut, sollen wir es bewerten? Sind wir bereit?
Soll ich anfangen? 4.
Okay, danke.
Und dann zählen wir alles zusammen und machen einen Mittelwert. Aber willst du noch ein bisschen sagen, warum 4 oder?
Ach so, Entschuldigung. Also ich finde, das ist ein schönes Buch. Ich habe da gelernt, ich habe mich in so eine andere Welt hineinversetzen können und fand auch eben die Dialoge fand ich super. Ich fand, das hat einen Humor, aber gleichzeitig finde ich, ist es so formal an vielen Stellen, das haben wir ja alles besprochen, halt jetzt eben keine 5.
Also ich würde, glaube ich, sagen eine 4,5. Mir hat's sehr gut gefallen. Der erste Teil ist, glaube ich, einfach, da waren wir uns ja alle drei einig, der ist einfach super stark. Und beim zweiten Teil, da gab's absolut Längen, so. Aber insgesamt haben mich dann viele Sachen da auch so durchgetragen. Es gab so Sachen, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen und ich glaube, es ist auch schwierig, weil wir da wahrscheinlich, dafür müssten wir wirklich das Original kennen, aber ich finde, es hatte teilweise auch so wahnsinnig tolle Bilder, so, also es war so, eins habe ich mir gemerkt, das war so, ich fühlte mich wie eine Nudel, die im Nudelwasser, die gerade aus dem Nudelwasser gezogen wird oder so, also es waren echt auch so abgefahrene Bilder und wie gesagt, also ich fand, diese Yuriko Sen und Natsuko Interaktion so ganz stark oder so dieser philosophische Aspekt dieser Frage von Kinderlosigkeit, der da drin verhandelt wurde, hat mir gut gefallen, auch wenn es dieses Schablonenhafte hatte, was Martina auch schon gesagt hat, dass man das Gefühl hatte, da werden jetzt zwei Figuren hingestellt, die das jetzt durchexerzieren sollen. Aber ja, ich fand es all around love.
Es hat sich ja schon abgezeichnet, dass ich nicht so überzeugt war. Mir war es doch ein bisschen zu erzählerisch, ein bisschen zu faul. Und deshalb würde ich eben 2 Punkte.
2?
2?
Ja, genau. Das nächste Mal lesen wir einen Roman einer nigerianischen Autorin, und zwar Akwaeke Emesi mit ihrem Debütroman Süßwasser. Im Original Freshwater. Und dann danken wir nochmal der Gitte ganz herzlich, dass sie heute bei uns war.
Danke, dass ihr mich als Gast hattet. Das hat total Spaß gemacht.
Gerne.
Und ich finde es immer wieder total spannend, unterschiedliche Perspektiven gewinnbringend, produktiv zu sehen auf diese Bücher. Finde ich voll gut.
Okay.
Danke sehr.
Tschüss. Dann tschüss.